Großstadtsommer. Lau und leicht weht der Wind. Sonnenflut überschwemmt das Land. Herzen auf der Suche sind, am großen Fluss erglüht der Sand. Männchen saugen auf das Licht, einsam, zweisam oder mehr. Herzen finden, finden nicht, mancher Blick ist schweifend leer. Seelen in der Sonne warten, Seelen in der Sonne lieben, Herzen in die Zukunft starten, Herzen, die alleine blieben. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur August-Ausgabe von Peters Literaturküche. Es ist die Folge Nummer 27. Begonnen habe ich mit einem Gedicht von mir, um nochmal dem Sommer zu huldigen. Aber so langsam kommen wir natürlich auch wieder Richtung Herbst, auch wenn man es noch nicht wahrhaben will. Und der Herbst, der Spätherbst, bringt uns dann eine Zeit, die allgemein als die schöne, als die heimelige, als die gemütliche Zeit angepriesen wird. Und mit Sicherheit gibt's diese schönen, diese angenehmen, diese heimeligen, diese gemütlichen Momente in dieser Zeit, aber halt nicht nur. Es geht um den Advent, die Adventszeit. Vorsorglich habe ich im Juli ein kleines Bändchen mit Kurzgeschichten veröffentlicht, die sich mit dem Advent beschäftigen. Also weniger mit der Zeit selbst, sondern mit den Menschen, die sich in dieser Zeit bewegen. Der Titel lautet Advent, Advent im Schatten der Besinnlichkeit. Auch wenn diese Geschichten alle Fiktion sind, zeigt es einem doch auf, was passieren kann, was passieren könnte in dieser vermeintlich schönen besinnlichen Zeit. Somit ist dieses Bändchen auch Lebenshilfe oder besser gesagt Überlebenshilfe, denn das Ungemach ist überall zu finden. Wie schon erwähnt, das Buch ist seit Juli auf dem Markt und kann überall da bezogen werden, wo es halt Bücher gibt. Es gibt es als Paperback und als E-Book und das E-Book ist noch für kurze Zeit mit einem kleinen Rabatt zu haben. Hören wir einfach mal in eine Geschichte rein, die so am Anfang der Adventszeit spielen dürfte. Er schlägt auf den Küchentisch und schreit, jetzt ist aber mal gut. Jedes Jahr die gleiche Diskussion, ich kann es nicht mehr hören. Einmal, ein einziges Mal kannst du doch nachgeben. Sie verschränkt die Arme über der Brust und starrt ihn mit versteinerter Miene an. Er sinkt zurück in den Stuhl.
War's das jetzt mit deinem Ego-Trip für heute, Horst?
Red nicht mit mir, als wäre ich ein kleines Kind, Sabine. Ich bin der Mann im Haus und als Haushaltsvorstand.
Der Mann in meinem Haus, mein Lieber, unterbricht sie ihn.
Unser Haus, Schatz, presst er heraus.
Das Grundbuch sieht das etwas anders, erwidert sich Spitz.
Wenn wir uns jetzt in juristischen Kleinigkeiten verzetteln, werden wir unser Problem nie lösen, nörgelt er.
Ich habe kein Problem, Horst. Jeder macht sich seine Probleme selbst. Ich habe die Lösung. Wir machen es so, wie von mir vorgeschlagen, und alles ist gut. Keine Probleme, kein Streit, Harmonie pur.
Meine Mutter hat jedes Jahr...
Deine Mutter ist seit 3 Jahren tot, und auch als sie noch lebte, war es lächerlich, nach über 10 Jahren Ehe immer noch das Muttersöhnchen zu spielen. Sie lacht gequält auf.
Meine Mama hat das aber immer anders gemacht. Mama hat das aber nie getan.
Mama würde das aber jetzt für mich tun, fügt sie mit quengeliger Stimme hinzu.
Es ist noch keine 3 Jahre her, dass meine Mama nicht mehr unter uns ist und du wagst es, dich lustig zu machen, schnaubt er.
Oh, habe ich das sensible Seelchen des Waisenkindes beschädigt? Was hätte Mutti denn jetzt für ihren Kleinen gemacht?
Er springt auf. Mach dich nur lustig, Sabine, gerade du.
Was soll das denn schon wieder heißen?
»Na was schon, Papas Prinzesschen, musst du doch nie einen Handschlag tun. Alles wurde für dich erledigt. Deine Mutter kann einem richtig leid tun.«
»Das ist ja wieder logisch, dass du dich auf die Seite meiner Mutter schlägst. Einmal Muttersöhnchen, immer Muttersöhnchen.
Es trifft mich zutiefst, wenn es eure Hoheit nicht beliebt. Aber die Tage des verwöhnten Nesthäkchen und der Prinzessin, die man auf Händen trägt, sind vorbei. Endgültig vorbei. Jedenfalls in diesem Haus.«
Er lässt sich wieder auf den Stuhl fallen. Langsam und ruhig führt sie aus. »Ich hatte und habe keineswegs vor, hier in meinem Haus die Monarchie einzuführen. Aber ein gewisses Entgegenkommen und vor allem Respekt habe ich unter meinem Dach schon verdient.« Auf dem Küchenstuhl thronend nickt sie ihm würdevoll zu.
»Ich habe mehr als genug von meinem sauer verdienten Geld in das Haus hier gesteckt, Sabine«, presst er heraus.
Das ist ja auch das Mindeste, wenn ich bedenke, wie lange du hier schon mietfrei wohnst. Dann sind die paar kleinen Schönheitsreparaturen doch das Geringste, was ich als Besitzerin des Anwesens verlangen kann. Und es ist ja auch nicht so, dass ich nichts bezahlt habe, um das Haus über die Jahre zu unterhalten.
Du Unbezahlen! Dein Vater hat dir das Geld doch immer hinten und vorne reingesteckt. Hast du einen selbstverdienten Euro hier in das Haus oder in unsere Ehe eingebracht?
Ich sehe nichts Verwerfliches darin, wenn mir mein Vater während meines Studiums ein wenig unter die Arme greift. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Eltern machen sowas.
35 Semester Philosophiestudium ist ja auch keine Zeit. Man will das Prinzesschen ja zu nichts drängen.
Philosophie ist eine jahrtausendalte Wissenschaft, um nicht zu sagen, seit der Mensch denken kann.
Das geht nicht so schnell von der Hand wie eine Buchhalterlehre, säuselt sie.
Er verzieht das Gesicht.
Ich bin staatlich geprüfter Betriebswirt, das weißt du ganz genau.
Was auch immer, Schatz. Jedenfalls hängst du ja ein Jahr aus in der Buchhaltung ab und verstaubst.
Zumindest bin ich produktiv.
Naja, von mir aus nennen wir es produktiv. Ich denke mal, wenn dein Chef, der Besitzer des Unternehmens, kommt und einen Wunsch äußert, dann versuchst du doch sicher, das möglich zu machen, oder?
Sie lächelt ihn verschmitzt an. Du bist nicht mein Chef, entgegnet er.
Wie man's nimmt. Aber sei's drum, bevor du dich deswegen schon wieder künstlich aufregst. Zurück zum Thema. Was machen wir denn jetzt?
Er starrt sie an, atmet tief durch. Wie immer!
Och, Horst, das ist doch nicht dein Ernst.
Wenn wir doch sonst keine Lösung finden.
Okay.
Sie lässt den Kopf sinken und kritzelt auf den Zettel vor sich. Heiligabend. Kartoffelsalat und Würstchen. Soweit schon mal ein erster Einblick, was so in der Adventszeit alles passieren kann. Wie gesagt, wir befinden uns aber erst am Anfang der Adventszeit. Es kann alles noch viel schlimmer kommen. Aber verlassen wir für einen Moment die Vorweihnachtszeit. Ich habe jetzt eine Geschichte, die im Juni spielt. Sie ist von Fritz Müller-Partenkirchen. Er ist geboren 1875 in München und ist 1942 in Hundham gestorben. Er ist der Sohn eines Spediteurs, arbeitet nach einer kaufmännischen Ausbildung als Buchhändler, Auslandskorrespondent und Sekretär bei einer Münchner Handelsfirma. Er war dann Geschäftsführer bei einer Immobiliengesellschaft in Partenkirchen, später Leiter der Höheren Handelsschule in Dortmund. 1908 bis 1912 hielt er sich in Südostasien, Nordamerika und Bolivien auf. In Zürich studierte er einige Semester Volkswirtschaft und Jura, ließ sich dann dort als freier Schriftsteller nieder. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs kehrte er zurück nach Partenkirchen und unterrichtete an einer Realschule. Für die damalige Zeit also schon ein sehr bewegtes Leben, wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit die Menschen den Ort, an dem sie geboren sind, oder die Region ihr Leben lang kaum verlassen haben. Aber nun zu der Geschichte. Glühwürmchen. Ich las abends meinen Kindern Märchen vor. Da kam noch Besuch. Ingenieur Tilleisen war es. Ingenieur Tilleisen ist kein Durchschnittsingenieur. Er hat 31 deutsche Reichspatente hinter sich gebracht. Vor sich hat er immer ein Dreiviertel Dutzend neue laufen, hinter denen jagt er her wie der Teufel der armen Seele.
»Ich störe doch nicht«, sagt er.
Die Kinder sahen mich an, ob jetzt der Vater sagen würde, nicht im Geringsten, wie das Vorschrift ist. Da fasste ich mir ein Herz und sagte, ja, sie stören. Ich halte diese Antwort für das Mutigste in meinem Leben. Wer lächelt, möge es gleich heute selbst probieren, wenn Besuch kommt und ihn fragt, störe ich? Ich habe es einem alten Soldaten erzählt. Der hat es auch nicht glauben wollen, da da etwas Besonderes bei sei. Er hat's tags drauf beim Besuch der Schwiegermutter ausprobiert. Zitternd hat er mir seine raue Kriegerhand auf die Schulter gelegen.
Mensch, du hast recht. Lieber wieder viermal Sturm gelaufen gegen Graben 23 vor Verdun.
Was sein Besuch gesagt hat, weiß ich nicht. Mein Besuch, Ingenieur Tilleisen, sagte,
so, ich störe. Desto besser.
Das hätte ein Witz sein können, sogar ein guter. Aber es war kein Witz, sondern er setzte sich sachlich, warf noch einen sachlicheren Blick aufs Märchenbuch und sagte,
höchste Zeit. Wir lasen damals das Märchen von dem verzauberten Prinzen, der unerhörte Aufgaben, eine schwerer als die andere, vollbringen musste, um die Königstochter zu gewinnen.
»Ich denke da seit Wochen über ein Problem nach«, sagte Ingenieur Till Eisen.
Dem verzauberten Prinzen ging es auch so, suchte ich ihn für unser Märchen zu gewinnen.
»Und hat er das Patent bekommen?«
»Ich vermute nur die Königstochter.«
»Also durchgefallen. Ich falle nicht durch. Ich erreiche es.«
»Ich weiß, ich hätte höflich fragen müssen. Was?« Aber meine Kinder gähnten und das aufgeschlagene Märchen wartete.
Aber er klappte das Buch zu und sagte, »Seien wir vernünftig. Sie wissen doch, was Licht ist.«
Ich hätte Nein sagen können. Aber dann hätte er es uns bis 10 Uhr erklärt und es war jetzt erst 9.
»Selbstverständlich«, sagte ich.
Er stutzte misstrauisch.
»Dann wissen Sie eigentlich mehr als wir.«
»Selbstverständlich«, beharrte ich. Er sah mich giftig an.
»Sie wollen mich losbringen.«
»Selbstverständlich.« Er wollte auffahren, nach seinem Hut greifen, aber plötzlich schlug er sich aufs Knie und lachte.
»Dass ich das vergessen konnte, Sie sind ja Humorist. Also passen Sie mal ausnahmsweise scharf auf.«
Und dann setzte er auseinander, wie das Licht auch Wärmestrahlen aussende. Man brauche nur die Hand an die Glühbirne doch zu legen. Diese Wärmestrahlen seien überflüssig. Mehr als das, sie seien eine grauenhafte Verschwendung. Wenn man die Energie des Lichtes mit X bezeichne und die der Wärme mit Y, so ergäbe sich. Er rechnete bis 9:45 das Vorsatzblatt unseres Märchenbuches über und übervoll. Bis 9:45 hatte er auch die Tischplatte vollgerechnet. Um 10:30 hagelte es die Formel auf die Schiefertafel unseres eingeschlafenen Jüngsten. Dann sagte er,
»Aus dieser Formel ersehen Sie klar?«
»Selbstverständlich.« »Dass für die das Licht allein aufzubringende Energiemenge nur ein Millionstel dessen ist, was man heute für die mit dem Licht verbundene Wärme aufzubringen hat.«
»Ist das nicht grausig?«
»Es ist grausig.«
»So dass, wenn es gelänge, verstehen Sie jetzt endlich?« schrie er, brüllte er begeistert.
»Ich verstehe«, sagte ich, durchs offene Fenster in den Garten zeigend, »dass es eine wundervolle, laue Juninacht ist, die man besser draußen zubrächte bei den Glühwürmchen.«
Da stürzte er sich auf mich. Ich dachte, er sei Mord, aber es war nur eine Umarmung. »Menschenskind, Begnadetes«, rief er. Sie haben es erfasst.«
Ich dachte rasch, ob im Telefonbuch die Einlieferungsstelle des Irrenhauses unter E oder unter I aufzuschlagen wäre und sagte,
»Selbstverständlich.« »Denn das Problem ist gelöst.«
»Selbstverständlich.«
»Von den Glühwürmchen. Ich habe festgestellt, sie leuchten, ohne die geringste Wärme abzugeben.«
»Sieh mal an«, gähnte ich, »diese Racker.
Racker, Racker. Vorbild sind sie. Unerreichtes Vorbild. Aber ich erreiche sie. Und helfen müsst mir ihr.«
»Uha«, gähnte ich.
»Ich habe Mittel, euch zu zwingen. Ich setze in die Zeitung, dass sie keinen Sinn für Fortschritt.«
»Machen Sie es kurz. Was muss ich tun?«
»Glühwürmer sammeln. Viele. Meine Versuche erfordern 1 Kilo Glühwürmchen. Ich habe eine Waage mitgebracht. Rasch in den Garten. Sammelt«, schrie er uns fanatisch an.
Wir wagten keinen Widerspruch und schlichen in den Garten.
»Halt, jeder eine Sammelbüchse.« »In jede Büchse gehen, ich habe es ausgerechnet, 8.765 Glühwürmer. Wer die meisten sammelt, wird in den Annalen der Physik erwähnt. Marsch!«
Im Garten war die holde Nacht. Es duftete betäubend. Die ewigen Sterne standen oben silbern festgenagelt. Nein, dort fielen sie herab und schwebten durchs Gebüsch, stoben durcheinander, führten Reigen auf, zu denen meine Kinder singen wollten.
»Nicht singen, sammeln«, schrie's vom Fenster.
Da haschten wir nach Glühwürmchen, fingen sie und sperrten sie in unsere Büchsen. Es kamen aber immer mehr. Für ein Gefangenes funkten 10 herbei. Es war ein Feuerwerk. Wir sahen uns bei ihrem Schein. Wir hätten lesen können, aber wir sammelten. Meine Büchse war gefüllt, ich lieferte sie ab. Der Ingenieur schüttete sie auf die Waage, aber sie gab keinen Ausschlag. Meine Kinder kamen keuchend angelaufen, leerten ihre Büchse.
»Zusammen nicht mal 1 Gramm«, schrie der Ingenieur. »Weiter, weiter!«
Wir sammelten fieberhaft, schütteten und sammelten, sammelten und schütteten.
»Noch immer nicht 1 Gramm! Ihr betrügt mich!«
Auf der Waage lagen die Glühwürmchen grau und tot. Auf einmal flogen sie auf. Wie ein Brausen war es. Sie leuchteten wieder, sie ballten sich zu einer Sonne.
Die Sonne schweifte durch das Zimmer. Jetzt verknallte sie.
Ich erwachte. Ich saß am Tische vor dem Märchenbuch. Meine Kinder ringsum schliefen, die Köpfe auf gekreuzten Armen. Der Stuhl des Ingenieurs war leer.
Ein Glühwürmchen gaukelte darüber. Das war die Geschichte von Fritz Müller-Partenkirchen. Es gibt Menschen, die haben so ein gewisses Problem damit, wenn eine Geschichte so als Traum endet, beziehungsweise sich herausstellt, dass die Geschichte ein Traum war. Natürlich, wenn man einen ganzen Roman hat oder einen ganzen Film, der sich dann als Traum herausstellt, da wäre ich dann auch ein bisschen verärgert. Aber bei so einer kurzen Geschichte würde ich sagen, da passt's doch ganz gut. Es ist so wie vieles im Leben, man muss halt die Grenzen kennen. Letztlich entscheidet der Leser oder Zuhörer, ob's gefällt oder eben nicht. Weiter geht's mit Christian Morgenstern. Über ihn muss man ja nicht so viel erzählen. Vielleicht noch gerade so als Eckdaten. Er ist 1871 geboren und 1914 gestorben. Für diese Folge habe ich mir einige Gedichte von ihm ausgesucht. Und dann fange ich doch gleich mit dem ersten an. Das Grammophon. Der Teufel kam hinauf zu Gott und brachte ihm sein Grammophon und sprach zu ihm nicht ohne Spott, hier bring ich dir der Sphären Ton. Der Herr behorchte das Gequiek und schien im Augenblick erbaut. Es ward fürwahr die Weltmusik vor seinem Ohr gespenstig laut. Doch kaum er dreimal sie gehört, da war sie ihm zum Ekel schon und höllwärts warf er tief empört den Satan samt dem Grammophon. Die Tonqualität von Aufzeichnungen haben sich ja seit den Zeiten des Grammophons dann doch schon erheblich verbessert, um nicht zu sagen, Gott sei Dank, wer weiß das schon so genau. Dann schieb ich doch schnell einen Vierzeiler nach. Ukas. Durch Anschlag mach ich euch bekannt, heut ist kein Fest im deutschen Land. Drum sei der Tag für alle Zeit zum Nichtfest freier Tag geweiht. Was soll man dazu sagen? Hauptsache ein Feiertag. Ja, ich finde, Christian Morgenstern hat doch einen sehr angenehmen Humor. Mir gefällt's jedenfalls. Darum mache ich einfach noch ein bisschen weiter mit ihm. Problem. Es flog ein Stein so weit, so weit und hatte doch kein Federkleid. Es war ihm ja zu gönnen, in dessen rechte Seltsamkeit, dass Steine fliegen können. Jedenfalls so Steine von ganz alleine aus eigener Kraft fliegen sehen, sieht man wirklich eher nicht. Für die Leute, die das schon verwirrend finden, habe ich hier auch noch was Schönes. Gruselett. Der Flügelflagel gausert durchs Wirwo-Warwo-Wolz. Der rote Finger plausert und grausig gutzt der Golz. Ja, das könnte man jetzt noch eine ganze Zeit so weitertreiben, aber ich denke mal, für heute ist das genug von Christian Morgenstern? Wer mehr möchte, kann sich ja gerne mit seinen Schriften weiter beschäftigen. So, dann kommen wir jetzt wieder zurück zum Anfangsthema, dem Advent. Denn es sind keine 4 Monate mehr und der erste Advent ist da. Er schleicht sich meist so ein bisschen unbemerkt ein. Richtig bemerkt wird er meistens so ab dem 1. Dezember, weil dann die Adventskalender losgehen. Ich denke mal, das ist eher so eine Sache von Industrie und Handel, weil der erste Advent ist immer an unterschiedlichen Tagen und die Adventszeit ist darum auch immer unterschiedlich lang. Somit müsste jedes Jahr ein neuer Adventskalender entwickelt, entworfen, gestaltet, gefertigt werden. Das macht man natürlich äußerst ungern. Rein theoretisch kann man sagen, es gibt 2 Adventszeiten, die christliche und die von Handel und Industrie, also die säkulare. Die eigentliche Adventszeit war ja früher Fastenzeit, nicht die Zeit für Geschäfte zu machen. Keine ausufernden Firmenweihnachtsfeiern, keine Weihnachtsmärkte mit Glühwein, Bratwurst, Riefkuchen und so weiter. Eine wirkliche Zeit der physischen und spirituellen Vorbereitung. Und auch meine nächste Geschichte beschäftigt sich mit der Vorbereitung in der Adventszeit. Wir befinden uns wieder am Anfang der Vorweihnachtszeit. Zu den partnerschaftlich familiären Händeln, die wir eben gehört haben, kommen jetzt noch so einige Aspekte hinzu, die das alles auch nicht wirklich einfacher machen. Aber höret selbst. Disharmonie. Nein, 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 schreit Friedrich. So nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Clara stöhnt auf. Jetzt mach mal halblang, so schlecht war das doch nicht. Nicht schlecht? Nicht schlecht, sagt sie. Ich kann so nicht arbeiten. Wie wär's, wenn wir für heute Schluss machen, wirft Sven ein.
Das bringt doch nichts mehr. Was nach 5 Stunden nicht klappt, das wird auch nach 6 Stunden nichts.
Ah ja, der Herr, entgegnet Friedrich. Ist das jetzt die Grundlage für unsere Arbeit? Nicht so schlecht, und wenn's nicht klappt, klappt's halt nicht. Verschieben wir's auf morgen.
Ja, nein, aber man muss sich doch auch mal eine Pause gönnen, sagt Sven.
Da hat der Junge recht, stimmt Clara zu.
In einem Familienbetrieb gibt es keine Pausen oder Feierabend. Das Unternehmen ist Teil der Familie. Was sag ich? Es ist die Familie. Es ist Hingabe, Passion.
Obsession, ergänzt Sven.
Friedrich lässt den Kopf sinken. Ich bin wohl der Einzige, der das Unternehmen hier liebt und lebt. Mutter und Sohn vereint gegen den Mann, Vater, Firmengründer.
Sven muss nach dir kommen, Clara.
Er schaut mir nicht einmal ähnlich. Er betrachtet den Jungen kritisch. Keine Ähnlichkeiten, weder äußerlich noch im Charakter.
Clara springt auf. Jetzt ist aber mal gut. Fang bloß nicht so an. Nur weil hier einmal nicht alles ganz genau so läuft, wie du es dir vorstellst, musst du nicht alles in Frage stellen.
Sven schaut Friedrich intensiv an. So schlecht ist der Gedanke auch wieder nicht.
Clara schlägt mit der Faust auf den Tisch. Ja, die Herren, macht nur so weiter. Dann könnt ihr den Mist hier gleich alleine machen.
Nein, 1000-mal nein, das hier ist Geschäfts- und Familiensache. Also ziehen wir das auch gemeinsam durch, sagt Friedrich energisch.
Sven verdreht die Augen. Das hat doch nichts mit dem Unternehmen zu tun. Wir müssen uns gemeinsam auf das Kerngeschäft konzentrieren. Das hier hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Geschäft zu tun.
Alberne Spinnereien des Patriarchen.
Clara nickt.
Stimmt schon, was der Sven da sagt.
Friedrich sackt in seinem Stuhl zusammen.
Von wegen Patriarch, verraten von der eigenen Familie, der Dolchstoß für die Firma und die Tradition. Aber da sind wir in unserer Gesellschaft ja nicht allein. Es ist überall zu beobachten. Von den Familien überträgt es sich auf den Staat, auf alle Länder, auf den ganzen Planeten. Der Untergang jeglicher Gemeinsamkeiten, jeglicher Werte, jeglicher Kultur.
Jo, Vater, ne Nummer kleiner haben wir es wohl nicht. Aber jetzt ist Schluss mit dem Blödsinn.
Sven zerbricht die Blockflöte über seinem Knie und wirft die Teile in die Ecke. Mutter kümmert sich ums Buffet, ich besorge einen DJ und fertig ist die Weihnachtsparty der Firma. Und dieser Hausmusikquatsch wird gestrichen. Ein für alle Mal.
Diese Geschichte ist auch aus meinem Kurzgeschichtenband Advent, Advent im Schatten der Besinnlichkeit. Hier wurde jetzt an der Schraube wieder ein bisschen weiter gedreht. Halt ein wenig Streit und Zwist. Aber es ist zumindest keiner zu Schaden gekommen, jedenfalls nicht körperlich. Und das kann ich ja schon mal verraten, dass die Geschichten in dem Buch nicht alle so friedlich enden wie diese beiden. Es geht also robust bis sehr robust zu und nicht alle in den Geschichten werden die Adventszeit lebend überstehen. Wer sich darauf vorbereiten möchte, was alles passieren kann, dem sei dieses Bändchen mit Kurzgeschichten ans Herz gelegt. Überall, wo es Bücher gibt, als E-Book und als Paperback. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich wünsche allen einen wunderschönen August. Genießt ihn und bleibt gesund. Bis dann.